Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Ich habe das Gefühl, keiner will mehr im Vertrieb arbeiten. Diese Aussage hat vor ein paar Wochen an dieser Stelle der Henning Hesen bei mir im Podcast gesagt. Heute besprechen wir, ob das Bauchgefühl von Henning damals richtig war. Denn wir beleuchten die Ergebnisse einer ganz aktuellen Studie und auch, was das für die Zukunft von Marketing- und Vertriebsteams bedeutet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir sind heute Michael Kümpfel, Vorstand Marketing, Sales und Customer der MEWA Unternehmensgruppe und Professor Jan Wieseke vom Sales Management Department der Ruhr-Universität. Die beiden bzw. ihre Teams haben gemeinsam eine Studie zum Thema Fachkräftemangel gemacht. Und diese Studie werden wir jetzt mal ein bisschen durchforsten und mal schauen, was das als Ableitung dann für die Unternehmen bedeutet, damit sie nicht Opfer dieses Fachkräftemangels sind. So viel als Einleitung. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
Ja, danke für die Einladung.
Herzlichen Dank.
So, bevor wir jetzt tiefer in die Studie reingehen und auch, dass wir noch in die Vorstellung reingehen, mal die erste Frage: Sind Marketer und Vertriebler vom Aussterben bedroht oder besteht noch Hoffnung, dass wir auch in Zukunft offene Stellen besetzt bekommen?
Du, mach dich nicht zum Opfer der Umstände, denn du kannst ja immer was dagegen tun. Von daher sehe ich das optimistisch.
Sehr schön. Und was sagst du, Jan?
Ja, also wir haben eine Herausforderung. Also ich bin auch Optimist, aber ne, die Zahlen, die wir jetzt in der Studie haben, zeigen auch, dass da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig ist. Und dafür sitzen wir hier und machen ja auch tagtäglich, Herr Kümpfel macht das in seinem praxisorientierten Beruf als Vorstand. Wir machen das an Universitäten, dass wir da ein Gehör finden. Und zwar eigentlich für beide Felder, sowohl Vertrieb als auch Marketing.
So, und für damit wir dann jetzt auch tiefer reinsteigen, Herr Kümpfel, Sie sind Vorstand Marketing, Sales und auch für Kunden bei der MEWA Unternehmensgruppe. So, für alle, die skandalöserweise noch keinen Berührungspunkt mit MEWA hatten. Was macht MEWA genau und auch gerne dann direkt so, wie ist das Team Marketing vertriebsseitig aufgestellt?
Ja. Also MEWA ist Pionier des nachhaltigen Textilservice. Unser Unternehmen ist 1908 gegründet worden. Und in unserer Magen-DNA und die Gründungsidee ist Wiederverwendung und Kreislaufwirtschaft. Denn wir haben 200.000 B2B-Kunden in Europa und versorgen diese Unternehmen im Handwerk, in der Industrie, im Gewerbe mit Textilien, zum Beispiel mit Maschinenputztüchern für die Produktionsbereiche, zum Beispiel mit Berufsbekleidung für die unterschiedlichsten Anwendungen. Und diese Textilien stellen wir zur Verfügung, bringen wir in Umlauf, holen wir ab, waschen wir, reparieren wir und halten die letztlich also dann über einen ganz langen Zeitraum im Bestand. Das heißt, das ist eine Alternative zum Kaufen und zum Wegwerfen, Wiederverwendung, Kreislaufwirtschaft. Das ist im Kern das, was wir tun mit Textilien für das Gewerbe. Damit beschäftigen wir annähernd 6.000 Mitarbeiter an 50 Standorten in Europa und sind gerade dabei, im nächsten oder übernächsten Jahr den Milliardenumsatz zu überschreiten durch organisches Wachstum, durch einen starken Vertrieb, durch ein exzellentes Kundenmanagement. 2.000 dieser 6.000 fast Mitarbeiter arbeiten rund um Markt und Kunde und das verantworte ich, also von der Markenkommunikation über die Marketingarbeit, über die Marktentwicklung mit dem Vertrieb, über das Bestandsmanagement bis zum Customer Experience, bis zur kaufmännischen Steuerung der Kundenbestände. Ja, also unterm Strich, um einen Strich drunter zu machen, wir sind Nutzen statt Besitzen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Deskriptor für unser Geschäftsmodell, der hieß Textilsharing. Ich glaube, das ist ein Kontext, der nach 116 Jahren aktueller ist, wie er gar nicht sein kann.
Das ist eine beeindruckende Geschichte auf jeden Fall und tatsächlich, sag ich mal, 1908 sehr weitsichtig, könnte man das so einordnen.
Genau, das war die Generation 1 unserer Inhaberfamilie. Wir sind jetzt in Generation 4. Wir sind ein Familienunternehmen in Familienhand. Ich selbst bin seit mehr als 25 Jahren schon im Unternehmen, habe mich dort entwickelt, auch über verschiedene Hierarchiestufen hinweg, seit 11 Jahren im Vorstand, habe fast 30 Jahre Führungserfahrung und ich habe mal zusammengerechnet, habe in meinem Leben im Vertrieb so annähernd 5.000 persönliche Kundenbesuche gehabt. Und das nehme ich natürlich mit in meinen Job und das macht mich vielleicht auch ein Stück weit aus, dass ich das sehr stark auch aus der Praxis her beurteile und bewerte ich, kann ich anders wie aus Blickrichtung von Kunden ins Unternehmen zu schauen.
Ich glaube, das ist eine, die einzig sinnvolle Perspektive, die man eigentlich haben sollte. So,
ja, und dann spricht man von der. Ja, Herr Heinz, aber umso erstaunlicher, dass man immer wieder erklären muss, der Kunde ist unser Chef, weil der kann uns alle feuern, indem er sein Geld einfach woanders ausgibt. Das hat mal Sam Walton gesagt. Und ich benutze den Satz schon hier und da, um zu erinnern, für wen wir das eigentlich machen und wer uns hier eigentlich bezahlt.
Finde ich eine sehr schöne Perspektive. Wird tatsächlich erschreckend oft vergessen. So, dann kommen wir von der Praxis in die Theorie. Oder ist das jetzt ein bisschen böse gesagt, Jan? Du warst ja schon mal im Podcast, aber für alle, die dich nicht kennen, erzähl mal, was machst du? Was macht das Sales Management Department? Weil ihr wart ja auch, sage ich auch, Thema Pionierarbeit im Bereich der Vertriebsforschung in Deutschland, wart ihr ja auch so die Ersten da am Start.
Ja, ich meine, Theorie sollte dahin gehen, wo Praxis relevant ist. Und ich meine, wir haben fast jeden 10. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin in Deutschland im Vertrieb, aber keinen wirklichen Vertriebsstandort in ganz Europa eigentlich, wo mehrere Lehrstühle zu dem Thema arbeiten. Und das habe ich gemeinsam mit Professor Christian Schmitz in Bochum aufgebaut. Wir sind mittlerweile 3 Lehrstühle, ein Team von 15, 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir arbeiten jeden Tag zu Themen, die draußen im, muss man sagen, B2B-orientierten Vertrieb passieren. Also alles, was rund um Sales Excellence, aber auch strategische Themen im Vertrieb ist, da forschen wir zu. Aber das können wir nur in Zusammenarbeit mit Unternehmen, wie dankenswerterweise auch der MEWA, die ja diese Studie auch gefördert und unterstützt hat. Ne? Insofern, das treibt uns um und wir wollen eine Stimme des Vertriebs sein aus der Hochschullandschaft, weil da gibt es viel zu wenig dazu.
Dann lass uns mal direkt reingehen in die Studie, die ihr dann gemeinsam mit MEWA gemacht habt. So, was war der Aufhänger dafür? Also was war so der Grund und wie seid ihr da vorgegangen? Wer hat daran teilgenommen?
Aufhänger war, wenn man sich immer mal wieder aktuelle Zahlen anschaut. Also letzte Mal, als ich bei Stepstone zum Beispiel reingeschaut hatten, und das machen wir eigentlich regelmäßig, hatten wir 30.000 freie Stellen im Vertrieb. Und das ist weit vor allen anderen Berufsbildern, Produktion und so weiter, weit hin. Übrigens auch Marketing. Marketing nur ein Zehntel der freien Stellen. Also können wir mal überlegen, ist der Fachkräftemangel, ist ja nur eine Blitzaufnahme, ne? Ist der Fachkräftemangel im Marketing so extrem wie im Vertrieb? Also definitiv ist der da. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich uns näher anschauen, denn was rollt denn da auf uns zu und worauf müssen wir uns aber auf der anderen Seite einstellen? Also was brauchen denn die draußen, die noch nicht im Vertrieb arbeiten, um dieses Berufsbild als attraktiv zu empfinden? Und das haben wir dann in der Studie gemacht und haben das ja nach all den Regeln der Kunst untersucht. Was ist sozusagen die Wahrnehmung vom Vertrieb und was ist das, was ich eigentlich gerne mir wünschen würde in einem Beruf?
Ja, wir hatten Kontakt seit längerer Zeit ja schon, arbeiten wir zusammen auch über Sales Innovation Lab und ich habe dann irgendwann mal eine Studie von dem Herrn Professor Wiesek in die Hand bekommen und die Überschrift lautete oder die Zusammenfassung lautete, nur 8% der Eltern würden ihren Kindern einen Job im Vertrieb empfehlen. Nun habe ich ja schon ein Stück weit erzählt, dass ich eine Vertriebskarriere hinter mich habe in meinen Jahren, ich bin Ende 50 und dann seit 11 Jahren, das dachte ich auch schon, dann im Vorstand eines doch recht großen Unternehmens. Und das hat mich dann natürlich betroffen gemacht, weil es ja auch mein Weg ist, den ich gegangen bin. Ich komme aus dem Vertrieb und weil ja auch die Existenz von Menschen, die eine Vertriebskarriere haben, in Geschäftsführung oder Vorständen von Unternehmen nicht ganz unrelevant ist und meiner Ansicht nach auch deutlich unterrepräsentiert ist. So, und das habe ich dann zum Anlass genommen, dass wir uns unterhalten haben mit der Hochschule, mit Herrn Wiesecke und haben dann festgestellt, da sollten wir mal was machen. Und das Motiv war zu verstehen, warum das so ist. Und deshalb haben wir eine Studie aufgelegt mit dann Frau Herbst, der Doktorandin. Wir haben uns daran beteiligt und haben auch dann Befragungen in unserem eigenen großen Vertrieb gemacht. Wir haben mal 700 Menschen, die direkt im Neukundengeschäft unterwegs sind für MEWA. Das war eigentlich so weit die Herkunft und vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was Sie sagen, Herr Professor Wiesecke. Wir haben in 2023 eine große Manpower-Studie gehabt. Und auch da wurde global untersucht und das Ergebnis war, Vertrieb ist second hardest job to fill. Nach IT, 82% der Unternehmen in Deutschland übrigens, vielleicht noch nebenbei, haben Probleme, Fachkräfte im Vertrieb zu finden. Also das Thema ist tatsächlich hochrelevant.
Gibt es so, wenn wir jetzt mal auf einem hohen Level in die Studie reingehen, sichtbare Unterschiede beim Thema Marketing und Vertrieb? Also Jan, du hattest gesagt, 30.000 Stellen, offene Stellen im Vertrieb, 3.000 im Marketing, aber es gibt auch grundsätzlich ja mehr Vertriebsstellen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Dementsprechend kann man sagen, ist das Problem ein ähnliches oder unterscheidet sich das so ganz grundsätzlich auf einer übergeordneten Ebene?
Also erstmal muss man sagen, es gibt wirklich viele Gemeinsamkeiten Vielleicht nochmal vorab, ne, das ist wie so ein Eisberg, ne? Oben ist eine Gesamtwahrnehmung vom Berufsbild. Das haben wir uns insbesondere für Vertrieb angeschaut. Und zum Beispiel sagen da nur 15%, dass sie sich einen Job im Vertrieb vorstellen können. Und nur 11% sagen, dass sie Vertrieb grundsätzlich attraktiv finden. Ne? Und dann haben wir tiefer geschaut, liegt unter der Wasseroberfläche eigentlich. Und dann sind das zwei große Pfeiler, auf denen dieser Eisberg eigentlich steht. Das eine ist, welche Werte wünsche ich mir eigentlich in meinem Beruf? Das heißt, haben wir gefragt, was, und das ist wirklich eine lange Liste von Themen, die wir gefragt haben. Es kam oben raus. Es sind drei Themen, die, und das gilt nicht nur für die jungen Leute, da ist es nur extremer, die wichtig sind. Work-Life-Balance, erstens. Zweitens, hohes Gehalt. Und drittens, flexible Arbeitsregelungen. Und da muss man jetzt sozusagen erstmal da reinschauen. Dann sagt man nämlich, wenn man das generationsübergreifend betrachtet, dann sind die Werte für Marketing und Vertrieb sehr ähnlich. Nämlich, dass man das eigentlich alles in Marketing und Vertrieb gar nicht findet. Außer das hohe Gehalt. Da sagen noch so, ne, rund 40%, also 2 von 5 sagen hohes Gehalt, ja, findet man im Vertrieb. Aber bei flexiblen Arbeitsregelungen und Work-Life-Balance sind Marketing und Vertrieb weniger als ein Drittel glauben, dass man das da gut vorfindet. Wenn man jetzt aber ein bisschen tiefer reinschaut, dann ist bei Gen Z ein bisschen mehr Hoffnung für Marketing, weil da sagen sehr viele, zumindest was die flexiblen Arbeitsregelungen angeht, dass das glauben wir schon mehr, dass es im Marketing der Fall ist. Aber eigentlich, ne, relativ ähnliche Ergebnislage. Und dann haben wir uns den zweiten Block angeschaut. Wie sieht denn das aus mit dem, was ihr mitbringt an Kompetenzen? Was schreibt ihr euch selber zu? Und was glaubt ihr, was ihr in den Berufsbildern dann findet? Wenn man das dann sieht, was schreibt man sich selber zu, dann sagen die Befragten, Teamfähigkeit, Selbstorganisation sind wir stark und empathisch. Und insbesondere Gen Z sagt auch, ne, da sind wir wirklich auch stark drin, zum Beispiel Empathie. Empathie wird aber zum Beispiel dem Vertrieb überhaupt nicht zugeschrieben im Jobbild und sogar Marketing noch weniger. Also sozusagen brauchst du nicht in dem Jobbild. Ne? Könnte man jetzt argumentieren, naja, im Vertrieb bist du wenigstens auch draußen. Aber nein, das Bild ist vernichtend. Also im Vertrieb brauchst du nicht viel Empathie, was ja eine völlige Fehlwahrnehmung ist. Ne? Wo es einen kleinen Unterschied gibt, ist das Teamfähigkeit. Da glauben viele, das braucht man im Marketing. Im Vertrieb brauchst du es gar nicht, was ja auch nicht überall stimmt. Ne? Definitiv. Also diese Lone Wolves gibt's auch nicht. Und dann bliebe ja noch Selbstorganisation. Da dann so knapp die Hälfte, ja, das finden wir in den Berufsbildern vor. Ne? Das heißt, da sind Diskrepanzen in den Köpfen für beide Berufsbilder, die wir knacken müssen.
Ich meine, mir geht es tatsächlich wirklich um falsche Vorurteile, um verdrehte Meinungsbilder und um ein Narrativ, was mit der Realität wenig zu tun hat. Interessant vielleicht, wir haben ja auch unseren eigenen Vertrieb bei MEWA gefragt und zum Thema Empathie, Selbstorganisation, Teamfähigkeit. Und die sagen natürlich, ja, das ist hochrelevant für meinen Job. Weil anders als die Generation Z, die ja den Job ausüben und die wissen genau, was geht. Das vielleicht noch als Bemerkung zu dem, was Sie sagen, Herr Wiesig, als Studienergebnis.
Ja, wenn ich diese Einschätzung von, was bedeutet eigentlich Vertrieb, sehe, so, ich bin selbst Unternehmer, ich habe Marketing-Background, mache unternehmerisch bedingt natürlich auch sehr, sehr viel Vertrieb und habe auch mit sehr vielen Vertriebsmenschen zu tun, hab mich sehr gewundert darüber und das scheint ja einfach dann auch noch ein Darstellungsproblem nach außen zu sein, also dass einfach zu wenig Know-how da ist, was Vertrieb wirklich bedeutet, wenn halt eben auch nur 8% der Eltern offensichtlich in der Lage sind, ihren Kindern ein vernünftiges Bild von diesem Beruf auch zu vermitteln. Wie ging es Ihnen, Herr Kümpfel, als Sie die Zahlen gesehen haben? Also ist der Puls gestiegen oder?
Nein, es war letztlich ja nicht überraschend, denn man subsumiert ja unter Vertrieb, unter Marketing, aber da kommen wir sicher später nochmal zu, ja, alles möglich. Aber was ist das überhaupt? Ja, das müssen wir ja mal dringend auseinanderlegen, denn diese Berufsfelder sind ja sowas von differenziert. Die haben ja doch mit diesen Stereotypen, die der Zielgruppe da einfallen, nur noch wenig zu tun, aber da kommen wir sicher später drauf. Woran liegt das mit dem schlechten Renommee? Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Also ich habe mal so 4 für mich ausgemacht. Erstens, es gibt zu wenig Vorbilder. Wo haben wir denn in Unternehmen, ich dachte es vorhin schon mal, im obersten Leitungsgremium, in Geschäftsführungen, in Vorstandsetagen Menschen mit Karrierehintergrund Vertrieb? Wäre mal ein Untersuchungsgegenstand, wenn man wieder eine Doktorandin da ist, Herr Wiese. Ich glaube, das ist ein interessantes Forschungsfeld. Ja?
Ja.
Also erster Punkt, zu wenig Vorbilder. Zweitens, Herr Wiese, du weißt es sicher besser, aber ich habe mal irgendwo gehört, es gibt 250 Marketing-Lehrstühle im Dach und es gibt vielleicht eine Handvoll Lehrstühle mit spezieller Ausrichtung auf Sales. Drittens, es gibt kein duales Ausbildungssystem. Denken wir mal an Schule oder Berufsschule und Betrieb. da ist Vertrieb so ein Nebenaspekt einer kaufmännischen Ausbildung. Ich habe vor meinem Studium auch mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also Industriekaufmann. Und da ist auch mein Motiv für den Vertrieb entstanden. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber dass man jetzt speziell eine Ausbildung wirklich für den Verkaufsberuf im B2B-Bereich, die existiert ja nicht. Wir behelfen uns als Unternehmen, können wir auch später darüber reden, wir machen das dann selbst. Ja, und es gibt einen vierten Aspekt, Verbandsarbeit. Das beginnt so langsam. Stichwort Bundesverband der Vertriebsmanager, wo wir uns ja auch beide engagieren. Herr Wieseke und ich. Aber ich glaube, aus diesem Potpourri dieser vier Aspekte ist dann letztlich das Ergebnis, dass das Renommee entsprechend schlecht ist. Und an den vier Bereichen müssen wir arbeiten. Tun wir, tut Herr Wieseke, tue ich, tun andere. Aber das wird eine Weile dauern.
Wenn das Image von Marketing, also ich finde diese vier Punkte gehe ich komplett mit auch. Wenn das Image von Marketing besser ist oder die nachwachsenden Generationen sich besser vorstellen können, ins Marketing zu gehen. Wir besprechen ja auch immer wieder dieses Thema Marketing und Vertrieb muss insbesondere in B2B-Unternehmen ja eigentlich komplett aus einem Guss gedacht werden und nicht so in diesen Silos drin. Ist das dann eine sehr gute Chance, dass man sagen kann, dass das Vertriebsbild bisschen mehr Marketing-Glitzerstaub drüber macht, um es mal ein bisschen zynisch zu formulieren?
Ich bin mir da nicht so sicher, weil wenn wir jetzt diese Ergebnisse, die ich ja gerade genannt habe, uns anschauen, dann schneidet ja Marketing auch schlecht ab. Ja, wenn man sagt, man schreibt Marketing nicht zu, dass es flexible Arbeitsbedingungen gibt. Man schreibt Marketing nicht zu, dass man eine Work-Life-Balance erreichen kann. Da komme ich gleich nochmal kurz dazu, weil Work-Life-Balance ist ja Nummer eins dessen, was der jungen Generation besonders wichtig ist. Ne? Wenn ich nicht glaube, dass ich im Marketing sowas wie Empathie brauche, ne? Wenn ich, dann haben wir da auch ein Thema. Jetzt kann man sagen, wenn man eigentlich die Aufgabe, die wir haben, ist zu vermitteln an junge Menschen, die einen Wissensdurst haben und Lust haben, und das haben ja viele. Also ich stehe ja täglich vor denen und rede mit denen. Die haben ja Lust auf spannende Detektivarbeit. Und wenn man diese beiden Felder doch verknüpft, das ist doch eine Detektivarbeit. Es geht doch darum, für die Kunden den besten Nutzen zu finden. Nur dann kriegst du doch die Unterschrift darunter. Und Marketing sucht doch genau das Gleiche. Ne? Sucht doch auch den Nutzen, den du den Kunden stiften kannst. Herr Künkel, widersprechen Sie mir, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, diese Faszination zu vermitteln gilt für beide Felder. Und ich glaube, das integriert zu denken und zu machen, ne, macht ja großen Sinn. Darüber haben wir ja im Podcast auch schon gesprochen. Ne? Das sollte man nicht auseinander definieren.
Ja, ich glaube, dass das völlig richtig ist. Und da sind wir bei den ganzen Begriffsdefinitionen. Fangen wir mal im Marketing an. Marke und Marketing sind für mich zwei Dinge, die sich ergänzen, aber die auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Nämlich das Marketing ist ja auch, wenn ich mir das Lehrbuch angucke, die Fragestellung, wie kriege ich denn eigentlich ein Produkt, eine Dienstleistung in den Markt zum Kunden? Also hat eine hohe Relevanz dafür, Geschäft zu generieren. Und die Marke, die Markenkommunikation, die hat eine andere Ausprägung, die spielt natürlich auch mit dem Marketing zusammen, aber da geht es ja darum, doch ein Geschäft zu betreiben, was ich immer als E2E bezeichne, Emotion to Emotion. Das hat sehr stark kommunikativen Charakter, das hat sehr stark Charakter, welche Attribuierung will ich eigentlich für meine Marke, wie will ich meine Marke positionieren, was sollen eigentlich Zielgruppen über mich, mein Unternehmen, meine Marke denken. Also, und jetzt haben wir den Vertrieb und der Vertrieb ist vielfältiger, als man doch unterstellt. Es gibt eine Studie des Bundesverbands der Vertriebsmanager der HTW in Berlin, die entwickeln 18 Rollen im Vertrieb. Wir haben dort natürlich die Leitungsrollen, wir haben übergreifende Steuerungen wie das Business Development oder Compensation Benefits, Controlling, Data Analytics, wir haben übergreifende Fachfunktionen, Innendienst, Pricing, Channel Management, E-Commerce, Distributoren, Telesales, wir haben dann den Außendienst, die Neukundenakquisition, ob das das Key Account Management ist, ob das der Direct Sales Bereich ist oder ob das Ausschreibungswesen ist mit Bid Management. Und dann haben wir natürlich den wesentlichen Bereich, weil nur glückliche Kunden, nur zufriedene Kunden machen ja Sinn, nämlich des gesamten Bestandskundenmanagements und des ganzen Loyalty Managements mit After Sales, Kundenservice. Und so weiter. Und wenn wir das auffächern für den Vertrieb, für das Marketing, dann ist das doch ähnlich. Ich meine, wenn ich den E-Commerce-Spezialisten nehme, der ist ja quasi direkt im Vertrieb tätig. Wenn ich die Performance-Marketing-Leute nehme, die sind ja auf der Sales- und Customer-Journey unterwegs, um Geschäftserfolg zu generieren. Und selbst wenn ich einen Medienplaner nehme, dann zahlt auch der unmittelbar auf Geschäftserfolg ein, Und auf der anderen Seite haben wir dann das Thema Social Media Referent, Kommunikationsdesign, um nur einfach mal zwei Themen rauszupicken. Das hat natürlich eine komplett andere Ausprägung. Und da steckt auch der Hase im Pfeffer, die mangelnde Differenzierung dieser ganzen Berufsbilder. Die ist nicht da, es gibt zu wenig Merkmalsstärke und dann kommen noch die üblichen Vorteile dazu. Der Klinkenputzer oder sonst nicht was oder der Handlungsreisende, der da irgendwann 1923 mal mit dem Zug durch die Welt gereist ist und irgendwelche Strümpfe verkauft hat. Ja, ich mache mal so Bilder im Kopf auf, ja, und das ist dann zunehmend ein Problem in der Wahrnehmung. Da müssen wir Aufklärungsarbeit schaffen.
Ja, Sie hatten ja auch die Punkte eingangs genannt, dann auch das Thema A, wir haben zu wenig Vorbilder in den Vorstandsetagen, finde ich einen sehr validen Punkt. Ich glaube, in den USA ist es anders. Ja. Da ist halt eben, dann wird halt eben der Leiter Vertrieb wird heute deutlich schneller der CEO. In Deutschland ist es eher der CFO, der dann der nächste CEO wird. Irgendwie so mein Eindruck, das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert. Und das Thema Ausbildung. Also genau, 250 Marketing-Lehrstühle versus eine Handvoll im Vertrieb und dieses Thema auch duale Ausbildung. Ich habe Werbekaufmann gelernt vor über 20 Jahren dann jetzt und heißt jetzt anders, ich habe vergessen wie, aber ja, da gibt's auch, es gibt mittlerweile auch da differenzierte Bereiche, aber im Bereich Sales, ja, ist zu wenig. Also Jan, ihr müsst größer werden, oder?
Sowieso. Also ich glaube, dass diese Differenzierung sehr wichtig ist, um dieses platte Stereotypdenken rauszukriegen. Ich glaube aber, dass wir eine Sache sollten wir uns nochmal angucken. Und das gilt für Sales und Marketing. Also ich bin jetzt nochmal tiefer in die Ergebnisse reingegangen und so ist so eine Sache, die mich so ein bisschen umtreibt. Denn wir haben uns ja generationsübergreifend Ergebnisse angeschaut. Und Gen Z hat die gleiche Reihenfolge mit Work-Life-Balance ist denen am wichtigsten, dann hohes Gehalt und dann flexible Arbeitsregelungen. Das ist auch in Gen X schon so gewesen, ne? Und Gen Y genauso. Aber die Prozentzahlen sind höher. Das heißt, da sind wirklich über zwei Drittel, die sagen, ich will Work-Life-Balance haben. Und mindestens über die Hälfte, deutlich über die Hälfte sagen, ich will gleichzeitig auch ein hohes Gehalt haben. Das ist schon mal schwierig. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu. Da ist eine Sorge in der Generation in Bezug auf Stress. Und wir haben das abgefragt. Wir haben gefragt, wo siehst du deine Stärken? Und Stressumgang war ziemlich weit unten. Das heißt, die sehen sich nicht in der Lage, Stressresistenz aufzubauen. Und den beiden Berufsbildern unisono, Vertrieb und Marketing, schreiben sie auch wieder generalisiert zu, dass da aber ein sehr hohes Stresslevel vorhanden ist. Und das heißt, ne, der Wunsch, der da ist, ich will viel Geld verdienen und eine gute Work-Life-Balance haben, ich habe auf der anderen Seite keine hohe Stressresistenz und die beiden Berufsbilder, die haben genau da ein Problem, da haben wir ein Thema. Ne? Und das werden wir auch nicht wegkriegen, weil wir wollen, es ist ja auch eine Fehlwahrnehmung zu glauben, ich kann ohne Leistung zu erbringen ein hohes Gehalt kriegen. Das funktioniert nun mal ja auch nicht. Ne? Aber es ist schon interessant, dass ausgerechnet diesen beiden Bildern so ein hohes Stressniveau auch zugeschrieben wird. Ne? Ne, das wird ja in anderen Berufsbildern ist nicht so, dass man da nicht arbeiten müsste, muss man auch mal sagen.
Ja, Leistung ist ein Thema, gerade wenn es um eine Tätigkeit im Markt geht und im Umgang mit Kunden. Denn nichts ist so transparent wie diese Arbeit. Denn letztlich geht es darum, mache ich aus dem Nein ein Ja und behalte ich das Ja vom Kunden für eine möglichst lange Zeit mit einer möglichst hohen Wertschöpfung für beide Seiten. Und das hat natürlich was mit Messbarkeit zu tun. Und von daher ist es nachvollziehbar, was Sie sagen, Herr Wiesecke. Aber vielleicht dazu noch ein Aspekt. Der darauf keine Lust hat, den brauchen wir ja auch nicht. Was mich eben auch stört, ist fürs Marketing, für den Vertrieb, für die Arbeit am Kunden ganz allgemein. Mich stört diese Beliebigkeit. Mich stört die Indifferenz, weil wir brauchen auch nicht jeden. Weil Schnecken hüpfen nicht. Aber wir brauchen also die, wir brauchen ja. die Lust drauf, wir brauchen die es können, wir brauchen die das richtige Mindset haben, wir brauchen die richtigen Kompetenzen mitbringen. Und das sind eben im Großteil auch persönliche Kompetenzen. Denn neben den fachlichen Kompetenzen sind ja persönliche Kompetenzen und persönliche Werte auch wirklich wichtig. Was nutzt es mir denn, Mitarbeiter im Vertrieb, im Kundenbeziehungskontext zu haben, die darauf keine Lust haben oder die nicht eben die Persönlichkeitsfaktoren mitbringen, die wichtig sind. Da habe ich auch nichts von. Da haben wir alle
was von. Was passiert, wenn alle in die warme, kuschelige Zentrale wollen oder in die warme, kuschelige Behörde wollen? Ne? Da mache ich mir halt Sorgen. Ne? Wir müssen, und das ist ja jetzt auch wieder generalisiert. Ich sehe auch, ich spreche ja wirklich mit Hunderten von Erstsemestern und Wirklich, ne? Und da gibt es viele, die auch ein Unternehmergehen haben, die sich selbstständig machen wollen. Aber es gibt eben auch viele, die dieses Kuschelige suchen. Und wir sollten unser Ausbildungssystem nicht darauf ausrichten, dass wir alle in die nicht wertschöpfenden Positionen bringen, ne?
Ja, da stimme ich Ihnen absolut zu. Das hat aber auch was mit der Entwicklung der letzten 20 Jahre, insbesondere in Deutschland, zu tun. Erstens mal, viele dieser Employability-Fragen oder dieser Fragestellungen, finden wir noch Leute, sind deutsche Themen. Also wenn ich den europäischen Kontext betrachte, wir bedienen Kunden in 24 Ländern, dieses Problem, was Fachkräftemangel angeht, finden wir im deutschsprachigen Raum. Das finde ich in den europäischen Ländern deutlich weniger, als ich es in Deutschland finde. Und zweitens, wir erleben ja gerade eine massive und dramatische Krise des deutschen Wirtschaftssystems. Und wir haben uns vielleicht ein Stück weit daran gewöhnt, dass Leistung nicht wichtig ist, dass man das Geld, was man ausgibt, auch erwirtschaften muss. Das war halt irgendwie gefühlt, gerade für neue Generationen, immer da. Und wenn ich mir die Entwicklung anschaue, wir haben jetzt das, glaube ich, dritte oder vierte Quartal, wo es kein Wachstum gibt. Wir spüren das, und zwar in allen Unternehmen im Moment deutlich, dass die Wachstumserwartungen in Deutschland, wenn sie überhaupt da sind, dramatisch doch hinter den Erwartungen zurückweichen. Wir sehen in der öffentlichen Diskussion, dass Ökonomie, Kontext, Wirtschaft auch wieder eine Rolle spielt. Wir haben ja ein Jahrzehnt hinter uns, in dem man in öffentlichen Talkshows sich über alles Mögliche unterhalten hat, aber nicht darüber, wie können wir eigentlich unseren Wohlstand erwirtschaften, bevor wir was verteilen können. Und das ändert sich, und deshalb glaube ich auch, dass sich das Bewusstsein in Zielgruppen verändern wird, weil die Praxis schafft nun mal eine neue Realität. Und die Praxis, glaube ich, die wir gerade erleben, wird auch hier Veränderungen in der Wahrnehmung von Zielgruppen, gerade auch von jungen Zielgruppen, erreichen. Und dann könnte sich da auch ein Stück weit auch der Ansatz verändern.
Dazu mal eine These, weil Sie hatten ja auch gesagt, vollkommen richtig, wir brauchen die richtigen Leute, die das richtige Mindset haben, die auch Bock da drauf haben. Ich glaube, es gibt da draußen viel, viel mehr, als man eigentlich denkt oder als die Leute eigentlich denken. Also sind viel mehr für das Thema Vertrieb und Kundenbindung und Kundenentwicklung geeignet. Nur die Leute haben es gar nicht auf dem Schirm, dass der Vertriebsjob halt eben entsprechend so auch so aussehen kann. Ich merke das bei uns auch intern, dass Leute eher in eine Vertriebsrolle reinwachsen. Die hätten wir sie, bevor sie bei uns angefangen haben, gefragt, ob sie Bock auf Vertrieb haben, hätten die auch sich mit Händen und Füßen gewehrt, weil sie keinen Bock auf Cold Calling oder so haben, weil das diese Vorstellung ist. Und ich glaube, wir haben viel mehr Leute, die dafür geeignet sind. Wir müssen halt nur mehr Verständnis dafür schaffen, was ist eigentlich das Aufgabengebiet im Bereich Marketing, was ist es im Vertrieb, was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag und warum macht das Spaß, weil ihr seid empathisch und ihr wollt irgendwie im Team arbeiten, genau. Super, also ist Vertrieb genau die richtige Rolle, also so dieses Verständnis müssen wir, glaube ich, auch erstmal schaffen.
Ja, also ich bin bei Ihnen, Vertrieb, Marketing, Arbeit mit Kunden ist viel digitaler, als viele denken, es ist viel jünger, es ist viel frischer, es macht Freude und Spaß und es ist vor allem viel vielfältiger, als man so denkt. Und wenn das denn so ist, was wir vorhin festgestellt haben, zu wenig Lehrstühle, kein Ausbildungssystem und so weiter, dann heißt das ja, dass dieses Metier ein Berufsfeld ist von Quereinsteigern und von Anfängern oder von Menschen, die in den Beruf hineinkommen. Und das stellen wir fest und da müssen wir auch da ansetzen, nämlich die Menschen abholen, schauen, wo passt der Job und Persönlichkeit zusammen und was kann dann auch in den Unternehmen passieren, entsprechend zu qualifizieren. Das machen wir. Wir bilden für unsere Telefonakquisition selber aus, Stichwort Kaufmann, Kauffrau für Dialogmarketing. Wir haben ein Entwicklungsprogramm für Berufsanfänger für den Außendienst, wir nennen das Juniorverkäuferprogramm. Also da muss dann in den Unternehmen viel passieren, aber das klappt, das funktioniert, das ist aufwendig. Aber es bleibt ja keine Alternative. Wollen wir jetzt als Unternehmen sagen, naja, also Wachstum ist uns nicht mehr wichtig und überhaupt um Kunden sich zu kümmern, naja, wenn wir keine Leute finden, dann lassen wir es eben. Die Frage ist ja in gewisser Weise alternativlos. Wir wollen wachsen, wir wollen organisch wachsen. Wir haben durch organisches Wachstum bei MEWA in den vergangenen 25 Jahren unseren Umsatz mehr als verdreifacht und es soll bitte weitergehen. Und für Wachstum im Vertrieb für Wachstum im Unternehmen brauchen wir einen starken Vertrieb. Wir brauchen ein exzellentes Kundenmanagement. Dafür brauchen wir Menschen, trotz jeder Technisierung. KI hin und Digitalisierung her, das spielt alles eine wesentliche Rolle. Aber im erklärungsbedürftigen Produkt, in einer erklärungsbedürftigen Dienstleistung, ist im Kern der Mensch auch für die Zukunft meiner Überzeugung nach für die nächsten 10 Jahre mindestens zentral.
Ja, bringt mich direkt zu der Frage, oder haben Sie jetzt schon zum Teil beantwortet, nämlich die Studienergebnisse sind ja erschreckend und eindeutig, aber auch nicht überraschend. Wie sieht das bei MEWA aus? Also mal jetzt N gleich 1. Sind Sie in der Lage, die offenen Stellen im Bereich Vertrieb adäquat und zügig zu besetzen? Was machen, wenn ja, was machen Sie besser als andere? Also Ausbildung ist das eine Thema, genau. Und
also ich hatte das Thema Ausbildung angesprochen. Ich glaube auch, dass man in die Zielgruppen, in die relevanten Zielgruppen auch seine Positionierung als Arbeitgeber, speziell was Sales angeht, auch deutlich machen muss. Wir reden dann von Employer Branding, wir reden von Employer Value Proposition, und das gibt's ja in vielen Unternehmen, aber ich glaube, das muss man spitz auch für die unterschiedlichen Berufsfelder machen. Insbesondere auch für den Vertrieb, weil der Vertrieb ja dann neben dem Marketing, neben dem Kundenmanagement, neben den vielen anderen Funktionen, die es ja in einem Unternehmen gibt, aber doch nochmal ein relativ spezielles Mindset braucht, eine relativ spezielle Geisteshaltung braucht. Und das muss dann auch über so eine Kommunikation in die Zielgruppen auch klar werden. Und dann finden sich hier zwei Enden zusammen. Denn es gibt in den Märkten durchaus Menschen, die genau so etwas suchen. Aber das ist eben nicht die überwiegende Mehrheit, aber die brauchen wir.
Jan, auf der anderen Seite, ne, beim Thema Ausbildung, da seid ihr ja in der Pflicht. Findet ihr genug passende, gute, hochgradig motivierte Studierende für das Thema Sales?
Ja und nein. Also das Nein ist, wir haben viel zu wenig Studienplätze. Ne? Also wir haben ja, das ist eine politische Entscheidung, 15 Plätze für unseren Sales Management Master pro Semester, also 30 im Jahr. Jetzt kommt das Jahr. Für diese 30 Plätze haben wir herausragend gute Kandidatinnen und Kandidaten. Wir machen zweimal im Jahr einen großen Bewerberauswahltag mit unseren Unternehmenspartnern, also mit den Führungskräften aus den Unternehmen. Und was da Menschen mit Anfang 20 uns in Selbstpräsentation, in einem Case, den wir durchsprechen, in mal dem Rollenspiel, was die uns zeigen, ist zum Teil wirklich so viel besser als das, was ich sage, was ich mit Anfang 20 konnte. Das war wirklich der Hut ab. Ne? Natürlich, ne, haben wir an dem Tag auch eine Varianz in den Leistungen, aber es ist wirklich herausragend. Und die 15, die wir dann nehmen dürfen, ne, übrigens, die kommen dann auch alle. Ne? Also da gibt's kaum Absagen, weil die dann wirklich das erlebt haben, ne, was wir da eigentlich tun, auch mit den Führungskräften sprechen. Aber die dahin zu bringen, das ist unsere Aufgabe. Also diesen Trichter im ersten Semester, wenn es dann 800 sind, die zu begeistern und zu sagen, was du eben gesagt hast, ne, im Vertrieb, wenn du Empathie hast, wenn du Lust hast, Detektivarbeit zu machen, wenn du Lust hast, auch im Team zu arbeiten, wenn du Lust hast, auch Dinge selber organisieren zu dürfen. Und das zahlt ja auch die Top-Bedürfnisse, die selber auch äußern ein. Wenn du das suchst, findest du im Vertrieb dieses Themenfeld. Und im Marketing, ne, angrenzend daran, findest du auch viel davon. Und das in die Köpfe zu bringen, das ist eigentlich unsere Aufgabe, damit sozusagen der Nachwuchs auch nachrückt.
Ja, dies mit den Klischees aufräumen. Ich habe eher einen Marketinghut auf. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur und da ist das Wort Agentur mit drin. Und die Klischees, gegen die wir im Bereich Agentur arbeiten müssen, Thema Work-Life-Balance und irgendwie bis 23 Uhr noch irgendwie Pitch-Decks vorbereiten und so, diese ganzen Klischees, das gibt's alles bei uns nicht. Bei uns hat man pünktlich Feierabend, wenn man da vernünftig arbeitet oder kann es halt erreichen. Und gegen diese Klischees anzuarbeiten, das ist sehr, sehr, sehr mühselig. Aber man muss halt eben dann auch wieder in die eigene Ausbildung gehen und da mehr machen. Siehst du, dass mehr Unternehmen in dem Bereich Vertrieb auch wirklich eigene Ausbildungsprogramme aufsetzen, um da den eigenen Nachwuchs zu entwickeln, weil sie sagen, am Markt gibt es nichts genug oder ist MEWA da eher eine Ausnahme?
Also MEWA ist natürlich ein absoluter Vorreiter, ne, in dem Bereich und auch großes Vorbild. Und das machen aber mittlerweile viele andere genau entlang dieses Vorbilds auch, ne, dass sie versuchen, ein Trainee-Programm aufzusetzen, um auch zu sagen, ne, entlang dieses Trainee-Programms setzen wir euch zum Beispiel auch mal in Vertriebspositionen. Das ist ja auch ein geschickter Ansatz zu sagen, du kriegst einen breiteren Überblick, aber ne, wir wollen dich bewusst auch in solche Bereiche schicken oder eben tatsächlich so wie es zum Beispiel eine Hilti macht, wo das sehr, sehr klar ist, du startest immer im Außendienst, weil du dadurch ja erst das Geschäftsmodell verstehst, ne? Und ich finde es wichtig, also beide Wege dafür für Programme zu haben, also feste These, wer das nicht hat in B2B-Märkten, wird gravierende Nachwuchsprobleme bekommen.
Ja, bin ich absolut bei Ihnen. Dem bleibt ja nur der Weg, zu schauen, dass er diese sogenannten Top-Verkäufer woanders herbekommt, also von seinem Wettbewerb beziehungsweise anderen Unternehmen. die ähnlich aufgestellt sind. Und da kann ich nur sagen, warum sollte denn bitte ein Topverkäufer, eine Topverkäuferin wechseln? Weil der Mann, die Frau ist ja hochperformant, zufrieden, hat ein hohes Einkommen. Und also das ist doch kein Weg. Das ist doch keine aktive Strategie. Das hat doch nichts mit einer offensiven Haltung zu dem Thema zu tun. Das ist ja im Grunde genommen eine Notlage. Also ich muss da immer wieder drüber schmunzeln, dass auch unsere Wettbewerber da versuchen, sich bei uns zu bedienen. Erstens hat es relativ, wenn ich das unterm Strich betrachte, Erfolg, dass Menschen gehen. Und wenn, dann gehen auch die Falschen. Und die sollten wir doch uns nicht an Bord holen wollen. Also das halte ich nur wirklich für eher aus der Not heraus geboren. Von daher stimme ich Jan Weseke völlig zu, so wie das Meva macht, so wie das Hilti macht, so wie das andere große Vertriebe machen. Das ist ein Zukunftsprogramm und das hat einen Plan und das wird stärker. Das erlebe ich auch so, wenn ich mich mit anderen Verantwortlichen aus anderen großen Häusern unterhalte. Ja.
So, wir sind kein großes Haus, aber wir haben auch das Thema, wir sind 130 Leute und auch weitestgehend organisch gewachsen, weil wir auch seit klein auf immer ausgebildet haben und Leute halt, weil der Markt gibt die Leute nicht her, die wir brauchen. Aber wir haben das Know-how, um die Leute zu entwickeln und haben da seit vielen Jahren strukturierte Programme und die Leute bleiben dann auch bei uns. Und wir haben viele, die haben bei uns als Student oder Trainee angefangen und sind seit 10 Jahren plus da, sind Führungskräfte geworden. Und ich glaube auch wirklich im Bereich Marketing und Vertrieb, wer da nicht eigene Programme aufsetzt, die Leute sehr früh, sehr nah an die Kunden ranbringt, Verständnis fürs Geschäftsmodell aufbaut, wird einfach ja vom Wettbewerb nicht genug gutes Futter kriegen, um sein Geschäftsmodell am Leben zu halten oder wachsen zu können.
Ja, aber da geht es um so Themen wie welche Haltung bringe ich als Unternehmen auch mit und welche Werte vertrete ich? Und wir sind als Familienunternehmen, das erzählte ich ja, seit 1908 aktiv und wir schauen auf die langfristige Prosperität des Unternehmens und nicht aufs nächste Quartal. Und dann bringt es natürlich mit sich, dass sie auch beständiger arbeiten können. Und beständig zu arbeiten, das heißt natürlich auch, darüber nachzudenken, wie entwickle ich eigentlich meinen Führungsnachwuchs? Mal als ein Aspekt. Und wenn ich jetzt speziell meinen Bereich anschaue, 2000 Mitarbeiter habe ich erzählt, rund um Markt und Kunde, und natürlich können Sie sich denken, mit Dutzenden von Führungskräften, dann gucken wir zuallererst mal nach innen und versuchen, Führungskräfte aus dem eigenen Stall, in Anführungszeichen, zu gewinnen, auch diese zu entwickeln über spezielle Leadership-Programme, die wir intern machen. Da lassen wir uns dann auch noch extern unterstützen. Aber das ist ja auch ein Aspekt, auch speziell jetzt für den Vertrieb. Denn dann hast du natürlich auch Menschen, die wissen, von was sie sprechen. Und du kannst vor allen Dingen auch deine Werte, das, was dich ausmacht, dein Mindset, auch immer wieder, sagen wir mal, in die nächste Generation transportieren. Wenn du dann Management laufend neu suchst, die bringen jedes Mal neue Ideen mit, die sind ja auch nicht immer schlecht, aber die implementieren vor allen Dingen auch oftmals eine andere Kultur. Und wenn sie dann ein Unternehmen so innerhalb kurzer Zeit dreimal um 180 Grad umdrehen, ob das einzelne Bereiche in einem Unternehmen sind oder ein Gesamtunternehmen, dann erkennen sie so eine Firma auch nicht wieder. Also deshalb Beständigkeit, wirklich langfristig die Themen anzugehen, nachhaltig zu arbeiten. Das, glaube ich, ist ganz wichtig und das machen wir und das spüren wir eben auch in der Entwicklung, nicht nur von Mitarbeitern im Vertrieb, sondern auch, was das Gesamtunternehmen angeht, insbesondere auch, was die Führungsausbildung angeht.
Super wichtiger, wertvoller Punkt. Und so, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Eine Frage, können wir nicht drum rumkommen? Ich glaube, ich habe die letzten Monate keinen einzigen Podcast gehabt, wo wir das Thema KI nicht beleuchtet haben. Und KI ist ja auch immer so der Reflex, wenn es um Fachkräftemangel geht und wir müssen effizienter werden, dann ist immer KI die ultimative Lösung. Eure Einschätzung, kann KI das Thema Fachkräftemangel im Vertrieb retten irgendwie?
Nur sehr begrenzt. Na, also Sie haben es eben sehr schön gesagt, ist da, wo es erklärungsbedürftig ist, da wird es noch, Sie haben so einen 10-Jahres-Zeitraum, weiterzuschauen, ist eine Glaskugel, die wir ja auch jetzt nicht aufmachen wollen. Aber in den Jahren würde ich das auch genauso sehen wie Herr Kümpfel. Da wird es sehr schwierig werden. Es gibt natürlich Dinge, die auch schon vorher, ich sag mal, amazonisiert werden konnten. Und KI hilft weiter, dass man es amazonisieren kann. Wenn es ein einfaches Boxenschieben ist, ne, wo kein Risiko und keine Erklärungsbedürftigkeit ist, da kann das auch eine KI übernehmen, aber vorher auch schon ein Amazon Business. Ne? Aber da, wo es wirklich brenzlig ist und wo es erklärungsbedürftig ist, sehe ich das im Moment auf absehbare Zeit nicht, zumindest als globale Lösung dafür, dass wir einen Fachkräftemangel im Griff kriegen.
Ja, absolut. Standardaufgaben, ja, Textkreation, Bildkreation, auch Zielgruppenanalyse, Mediaplanung, keine Frage. Da haben wir tatsächlich genug zu machen, Data Analytics und die entsprechenden Prognoseableitungen dann auch für die Sales Journey, für die Customer Journey. Da kann man sicher vieles tun. Aber da, je nach Modell, ja auch je nach Geschäftsmodell und je nach dem, was da an den Mann gebracht werden soll, in B2B erklärungsbedürftigen Dienstleistungen, so wie unser Geschäft ist, im Investitionsgütervertrieb und so weiter, ist das nur eine Ergänzung. Und ich glaube, das wäre ja auch, wenn man jetzt sagen würde, na ja, und die KI löst das alles, das ist auch wieder das Abweichen von dem wirklichen Problem. Ich wundere mich ja sehr häufig, wenn ich da so mit Tech-Sales-Leuten spreche und wie man sich da müht, irgendwie darum rumzukommen, einen Hörer in die Hand zu nehmen und in die Kaltakquise zu gehen, wie man sich bemüht, den Begriff des Verkäufers oder der Verkäuferin irgendwie durch andere Begriffe zu ersetzen, die möglichst kompliziert sind, nur dass irgendwie verkleidet wird, dass es hier ums Verkaufen geht. Das ist eine Defensivposition. Damit kommen wir ganz sicherlich nicht weiter. Wir müssen die Themen in den Vordergrund schieben, um die es geht. Ohne Vertrieb, ohne funktionierende Kundenbeziehung, kein Wachstum im Unternehmen. Kein Wachstum heißt Stillstand. Stillstand bedeutet Gefahr für Arbeitsplätze. Wenn es an der Topline nicht stimmt, dann gibt es in der Regel auch an der Bottomline Probleme. Und die Antwort eines jeden Unternehmens ist dann Kostenmanagement. Wer will das schon? Also in den Vertrieb investieren heißt letztlich in die Gesundheit eines Unternehmens investieren. Wettbewerbsfähigkeit stärken heißt Vertriebsstärken. Und der Vertrieb hat viel zu bieten. Ich will, da könnten wir einen eigenen Podcast jetzt machen, ja, Heinz, aber ich will vielleicht nur mal drei Themen ansprechen, die drei Ps. Purpose, Passion, Performance. Über Performance haben wir geredet. Ja, es geht um Leistung. Wer keine Lust auf Leistung hat, der ist erstens kein Realist, weil ohne Leistung geht's nun mal nicht. Aber der zweitens in den Berufsfeldern geht auch nichts verloren. Das muss schon ein Commitment sein. Ich habe Lust auf Leistung. Selbstwirksamkeit, nicht Ausreden finden, no excuses, sondern zu sagen, hier habe ich die Chance auch zu zeigen, was ich kann, in die Challenge mit anderen zu gehen. Das muss ja auch nicht immer negativ sein. Das ist auch schön. Also auch eine Bestätigung zu erfahren, wo man steht, dass man gut ist, dass man sich entwickelt. Passion, klar, Emotion gehört dazu. Wir sprachen vorhin über Emotion to Emotion. Das kann eine Marke machen, machen aber auch Menschen in der persönlichen Kommunikation. Ist doch super. Ich meine, da kann man sich ja auch entwickeln als Mensch. Und ich habe ja oft schon gesagt, Mensch, Vertrieb ist Lebensschule. Und das erste P, Purpose, ja, der Sinn ist, Unternehmen weiterzuentwickeln, weil der Umsatz fällt nicht vom Himmel, auch wenn das manche glauben. Der muss gemacht werden durch Menschen. Und wenn wir diese Messages nehmen, wenn wir die Botschaften haben, glaube ich, dann werden wir auch Menschen dafür erwerben können, dann wird es Begeisterung dafür geben. Wir brauchen eine Offensivstrategie. Der Sache aus dem Wege zu gehen mit, ja, das wird schon die KI lösen oder wir holen uns die Leute von irgendwelchen anderen Unternehmen, kann man machen. Aber ich glaube, Marktführer oder die, die wirklich zu den Ersten gehören wollen, die wählen immer eine aktivere Strategie. Das ist zumindest meine Position.
Ich mache normalerweise am Ende vom Podcast immer eine Zusammenfassung von dem, was ich alles mitgenommen habe. Das war jetzt so ein tolles Schlussplädoyer. Das ergänze ich jetzt einfach nicht, außer dass das, was Sie gerade gesagt haben für das Thema Vertrieb, das gleich für das Thema Marketing gilt. Weil erstens sollten die beiden Bereiche in Unternehmen zusammengedacht werden, nämlich auch mit dem Thema Kundenbeziehung bis zur Kundenbeziehung hin und nicht Marketing macht die bunten Bildchen und Sales macht die Cold Calls, um das einzutüten, sondern das muss aus einem Guss gedacht werden und dann kann man das auch gar nicht mehr trennen und sagen, so, wir brauchen die Performance, die muss im Marketing auch stimmen, es ist mehr messbar denn je, wir brauchen die Leidenschaft dafür und wir müssen den Sinn dahinter sehen, weil dann folgt der Rest auch wieder. Also insofern ein wunderbares Schlussplädoyer und vor allem auch ein Ausblick, wie Unternehmen das Thema Fachkräftemangel in Marketing und Sales in den Griff bekommen können. So, wer jetzt tiefer in diese Studie einsteigen möchte, packe ich in die Shownotes mit rein, kann dann da runtergeladen werden. Und ja, dem Schlussplädoyer von Herrn Kümpfel, ich ergänze nichts mehr. Jan, möchtest du noch was dranhängen?
Nein, also das habt ihr doch perfekt gemacht. Herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften oder dass ich dabei sein durfte. Es hat einen großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Danke auch und ich sage auch bis zum nächsten Mal. Ciao.